Nalogo, der Logo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Nalogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. Hier berichten wir regelmäßig über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Episode entsteht im Rahmen einer vierteiligen Reihe anlässlich der Kampagne der österreichischen Jugendinfos zum Thema psychischer Gesundheit und sie heißt »Wie geht es dir?« In der heutigen Episode sprechen wir über Psychotherapie in der Praxis. Eingeladen haben wir dazu Dieter Wagner. Dieter ist Psychotherapeut, Outdoor Trainer und Coach in Wien. Lieber Dieter, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Anna.
Ja, bevor wir beginnen, würde ich dich bitten, dich einmal ganz kurz unseren Hörerinnen vorzustellen.
Ja, mein Name ist Dieter Wagner. Ich bin als Psychotherapeut tätig und mit Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche. Das war ich aber nicht immer. Ich habe eigentlich ganz woanders angefangen und bin eigentlich aus der Wirtschaft gekommen, weil ich eben von zu Hause auch da irgendwie hingedrängt wurde oder besser gesagt, die Erwartungen waren so und die wollte ich erfüllen. Und dann ist es anders gekommen. Und so war mein Weg dann über einige Stationen, bis ich dorthin gekommen bin, wo ich jetzt seit circa 10 Jahren tätig bin, nämlich in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Ich wollte immer schon mit Kindern arbeiten und das habe ich mir jetzt dann erfüllt.
Ja, und in der heutigen Episode sprechen wir ein bisschen näher über deine Arbeit. Viele können sich natürlich nichts vorstellen unter Psychotherapie, haben auch Vorbehalte. Aber es zeigt sich eben in den letzten Jahren, vor allem verschiedenste Erhebungen haben das gezeigt, dass die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie sehr stark gelitten hat. Die Zahl der psychischen Erkrankungen ist stark nach oben geschnellt. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie siehst du denn das? Also beobachtest du diesen Anstieg in deiner Praxis? Was sind da deine Beobachtungen dazu?
Ja, ich habe das auch beobachtet. Ich muss ehrlich sagen, es gibt immer viel Bedarf auch für Jugendliche und Kinder in der Therapie, denn heutzutage werden die Anforderungen auch recht groß ist das aus meiner Sicht so, wo viele Möglichkeiten bestehen, aber auch die Wahl oft dann gar nicht so leicht fällt und insofern und auch viel Stress da ist. Und insofern ist das grundsätzlich schon oft eine hohe Nachfrage gewesen. In der Pandemie hat sich dann ein Stückchen verschoben. Themen wie Ängste, Themen wie Depression, Themen wie soziale Phobien wurden viel stärker und das habe ich schon beobachten können, dass da eine Verschiebung passiert ist.
Ein paar der Probleme hast du ja schon angesprochen. Was sind denn so typische Themen, mit der du in deiner Praxis konfrontiert bist? Mit welchen Problemen wenden sich Kinder und Jugendliche an dich?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass ich in meiner Praxis ganz hauptsächlich Burschen habe. Das heißt, bei mir kommen die, die oftmals in der Schule ein bisschen auffallen, sei es entweder, weil sie zu laut sind, zu wenig angepasst sind oder manche gibt es auch, die sich ein bisschen zurückziehen und sich zu wenig zeigen und die ja, Schwierigkeiten dann im Klassenverband oder auch in der Familie, die sind dann meistens der Grund oder der ausschlaggebende Grund, warum dann Eltern oft zu mir kommen und dann mit ihren Jugendlichen, mit ihren Kindern bei mir in der Praxis vorbeischauen und wir besprechen dann, was der Grund sein könnte oder was wir dagegen oder dafür machen können, dass es besser wird.
Du hast schon gesagt, bei dir ist es oft so, dass sich die Eltern an dich wenden, aber ist es auch so, dass einfach Jugendliche kommen oder ist die Zielgruppe, die du betreust, einfach zu jung quasi, dass sie da Eigeninitiative?
Ja, ne, das ist eine gute Frage. Ich habe hauptsächlich von 11, sagen wir, bis 20 und dann auch Erwachsene, aber von den Jugendlichen und natürlich bis so 14 ist es eher selten, dass die Jugendlichen von selber kommen. Da sind es die Eltern. Ab 14 kann es dann schon sein, dass auch die Jugendlichen sagen, sie haben da Schwierigkeiten und sie wollen da irgendwas Unterstützung haben. Meistens aber die, die sich selber melden, sind die, die vielleicht schon mal bei mir waren und das habe ich auch in der Pandemie jetzt erlebt, dass viele schon gut unterwegs waren und dass es alles gut gegangen ist nach einer Therapie und dann plötzlich kam die Pandemie und da haben sich dann viele wieder bei mir gemeldet, weil sie eben in dieser schwierigen Zeit da Unterstützung gebraucht haben und ja, da wir eine gute Beziehung hatten, haben sie sich halt wieder gemeldet.
Gibt es so typische Anzeichen oder Warnsignale, die ein Hinweis sein könnten für mich selber, dass vielleicht eine Therapie sinnvoll wäre? Oder kann man das gar nicht so klar sagen?
Ja, die gibt es sicher. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine wäre die Frage, nicht, bin ich oft im Stress, bin ich vielleicht sehr reizbar, fällt mir das auf, dass ich mich irgendwie unwohl fühle und geht das aber nicht weg. Also es kann ja sein, sagen wir, vor einer Schularbeit oder vor irgendeinem Anlass, dass man da nervös ist, das ist ja ganz okay und ist auch wichtig. Aber gleichzeitig ist es dann, wenn es länger andauert, halt doch zu viel und da sollte man sich überlegen, was ist da der Grund oder gibt es da eben was ich nicht so leicht wegbekommen oder durchs Reden anscheinend nicht weggegangen ist. Das andere wäre, auch körperliche Symptome gibt es. Also man kann vielleicht Übelkeit haben oder es kann einem was wehtun und man hat das schon abgeklärt beim Arzt, aber man hat eigentlich keinen Grund gefunden. Das heißt, es ist eigentlich körperlich alles okay, aber irgendwie gibt es doch Schmerzen oder in der Haltung, im Genick oder im Rücken gibt es ganz oft etwas, was sich da bemerkbar macht. Und wir würden dann sagen, da redet der Körper für mich. Das heißt, wenn ich manchmal über meine eigenen Grenzen gehe, wenn ich manchmal mehr tue, als mir eigentlich gut tut, wenn ich nicht auf mich achte, auch in meinem seelischen Gleichgewicht, dann geht das langfristig doch nicht so. Und deshalb ist es wichtig, da auch drauf zu achten. Und auch Gedankenkreisen können wir, ja, sicher einige Zeit lang ist das okay und haben wir alle ein Stück weit, nur wenn es immer wieder und immer wieder kommt und die gleichen Fragen ich mir stelle und darauf keine Antworten habe, ist es schon gut, sich auch Unterstützung zu holen. Und vielleicht auch von außerhalb, man wird vielleicht anfangs auch mit den Eltern und mit Freunden reden und das finde ich wunderbar und sehr, sehr fein, dass man sich, ja, dass man auch Austausch hat, dass man miteinander über alles auch reden kann und die Leute hat. Nur manchmal kann es eben sein, dass man da nicht weiterkommt und das wären solche Anzeichen, wo man dann sagt, gut, vielleicht kontaktiere ich wirklich mal einen Therapeuten. Mhm.
Wenn wir uns mit diesem ganzen psychosozialen Bereich beschäftigen, stoßen wir da auf ganz viele Begriffe. Also einerseits eben die Therapie, mit der wir uns heute beschäftigen, aber es werden auch immer wieder Psychologen, Psychiater, Coaching, Supervision kommen da auf, wenn man da zu dem Thema recherchiert. Kannst du uns vielleicht sagen, an wen richtet sich jetzt Psychotherapie und gibt es überhaupt Alternativen dazu und wann ist was sinnvoll, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Das ist eine große Frage. Sagen wir mal so, bei der psychologischen Beratung ist schon im Namen drin ein Stück weit die Beratung. Da geht es einerseits genauso um die inneren Themen, geht es genauso darum, dass man in einem Zustand im Moment ist, wo man sich vielleicht nicht erklären kann, wo man keine Antworten weiß. Und da kann man zu einer Psychologin gehen, die kann einem dann auch, meistens dauern diese Sitzungen nicht so lang, aber daran arbeiten, ob man vielleicht Wege und Strategien findet, wie man da rauskommt. Das ist oftmals, wie in einer Beratung ist, ist das sozusagen eher eine Expertin, die dann auch was vorschlägt. Natürlich immer in Kooperation mit dem Klienten oder mit der Person, die hinkommt. Das heißt, die wird das nicht einfach verordnen, aber es soll ja auch passen. Das wäre das, was die Psychologen machen. Daneben machen sie auch noch Testungen und die sind ganz wichtig auch für die Therapie. Das heißt, die haben ein Regelwerk, wo sie testen können und dann ein Stück weit herausfinden können, vielleicht was steckt da im Detail noch dahinter. Und das kann man ohne die Tests oft ganz schwer herausfinden. Die Coaches sind diejenigen, die ja eher im Wirtschaftsbereich tätig sind. Da kann man sich gut und Unterstützung holen, wenn man vielleicht in der Kommunikation mit den Arbeitskollegen, mit dem Chef vielleicht Schwierigkeiten hat oder auch manchmal merkt, dass man an seine Grenzen stößt oder manchmal ist es einfach schwierig, die Dinge durchzubekommen, die man gerne möchte. Und da gibt es ganz viele Mittel und Wege, wie man das erarbeiten kann, wie man besser zu seinem Ziel kommt. Und das finde ich eine ganz wertvolle Möglichkeit, um auch, ja, ist ein bisschen mehr an der Oberfläche, würde ich mal sagen, und geht nicht ganz so in die innere Struktur oder ins Psychische hinein. Kann aber auch ein Stück weit natürlich sein, weil dort liegen ja auch oft die Dinge, mit denen wir uns dann nachher im Außen oft schwer tun. Die Supervision ist das Ähnliche wie das Coaching. Es geht hier mehr um den Sozialbereich, also bei Lehrerinnen, bei Sozialpädagoginnen, Arbeiterinnen. Da ist das angewandt und das ist ganz oft auch in einer Gruppe, dass man sich da Unterstützung holt. Wie kann man besser damit umgehen mit gewissen Situationen, wo man Überforderungen erfährt? Also da geht es ganz stark immer wieder um die Forderungen und mein eigener Umgang damit. Und durch das Arbeiten daran kann ich dann leichter hoffentlich meine Arbeiten durchführen und fühle mich auch gesünder, wohler und besser. Und in der Psychotherapie ist das jetzt ein Stück weit ähnlich, aber ein Stück weit auch natürlich weitergegriffen. Das heißt, hier geht es ganz im Großen und Ganzen darum, wir würden sagen, ja, das enge Leben ein Stückchen zu befreien. Also wir sind alle aufgewachsen und haben gewisse Dinge gelernt und manchmal haben wir die auch nicht oder behalten wir die und wir sind aber nicht mehr 2 Jahre oder 3 oder 5, sondern sind fast schon ja, erwachsen oder junge Erwachsene und dennoch verhalten wir uns oftmals sehr ähnlich. Das heißt, diese Dinge ein Stückchen zu verändern, fällt uns ganz schwer und Systeme sind da oft sehr träge. Und da muss man manchmal ein bisschen einen Schubs kriegen, dass man sich auch traut, was Neues zu machen oder was anders zu machen, weil gewisse Verhaltensweisen einfach ja, uns mehr schaden dann schon langsam oder ja, sie waren gut zu einer gewissen Zeit, aber sie sind nicht mehr immer anzuwenden. Und da entsteht dann ein innerer Druck. Ja, es ist manchmal so, dass wir gar nicht im Außen so viel Stress haben, sondern wir denken uns manchmal, mein Gott, wie komme ich da an? Oder mein Gott, schaffe ich das? Oder was hat der jetzt gesagt? Was ist da passiert? Ja, und diese inneren, würde ich sagen, Konflikte, die kann man in der Therapie sehr gut bearbeiten. Ja, und das macht man, indem man mit einem Therapeuten redet und der kann mir ja dann von außen ein Stück weit einen Spiegel oder ja, eine Rückmeldung geben, zum Beispiel, das ist eine Form der Arbeit, wodurch ich das besser einordnen kann. Und vielleicht kann ich manchmal, oder das wäre das Ziel, dass ich auch gewisse Handlungen dann überdenke und gewisse Handlungen nicht mehr setze und dafür andere neue ausprobiere. Aber dazu muss ich auch ja, Vertrauen haben. Ja? Und dieses Vertrauen fehlt uns oft oder den jungen Menschen. Und genau dafür kann man Therapie auch machen, dass man da ein Stück Vertrauen gewinnt, eben sich was zu trauen, was neu zu machen, was anders zu machen und gewohnte Pfade sozusagen ein Stück zu verlassen.
Ich warne dich jetzt gleich vor, es kommt wieder eine große Frage. Und zwar, wie kann man sich denn so ganz generell eine Therapiesitzung vorstellen? Jemand, der sich jetzt dafür interessiert oder mit dem Gedanken spielt, ah, okay, vielleicht wäre das was für mich. Wie läuft das ab? Gibt es ein Erstgespräch? Wie komme ich überhaupt zu meinem Therapeuten oder zu meiner Therapeutin? Und wenn es dann passt, wie regelmäßig gehe ich dahin?
So, du stellst wirklich so große Fragen und ich bin deshalb auch Therapeut geworden, weil ich sehr spontan bin. Und bei Spontanität ist sozusagen das Gegenstück, dass ich dann mir alles oft so merke und eines nach dem anderen auch abarbeite. Ich versuche es trotzdem. Wie kommt man in die Therapie? Grundsätzlich denke ich mir, ist es gut, wenn man bei Freunden oder Bekannten, ja, die Mundpropaganda ist meiner Meinung nach immer das Beste. Das ist bei allen Dingen, die ich im Leben mache, frage ich gern Freunde, ja, ob ich jetzt einen Elektriker oder Installateur brauche, genauso und einen Therapeuten, weil da ist eine persönliche Beziehung da und das macht schon mal einen ersten, ja, gerade in der Therapie einen wichtigen Schritt, dass man sich auch einlässt oder einlassen kann. Wenn es für andere natürlich passt, heutzutage ist im Internet, gibt es auch alle möglichen Möglichkeiten, sich da jemanden zu suchen und da gibt es Psy Online und ganz viele andere Portale, da kann man gut auch suchen und vielleicht auch den passenden Therapeuten finden. Die andere Frage ist, wie so eine Therapie aussieht, hast du gesagt? Ja, ich bin Psychodramatiker, wie das heißt. In Österreich gibt es ja ganz viele Richtungen, die anerkannt sind. Da sind wir in einem glücklichen Zustand. In vielen anderen Ländern sind ja, eine geringere Anzahl, aber bei uns gibt es eine große Tradition und deshalb auch sehr viele Richtungen. Das Psychodrama ist eine Gruppentherapierichtung anfangs gewesen, aber wir machen auch im Einzelnen. Grundsätzlich geht es uns darum, dass wir im Leben Rollen ausprobieren können, dass wir unterschiedliche Rollen haben, weil wir gehen von einem Bühnenmodell aus. Das heißt, wir haben unterschiedliche Bühnen. Wenn ich in der Schule bin oder wenn ich zu Hause bin, wenn ich mit meinem Freund, meiner Freundin, meiner besten Freundin bin oder wenn ich bei einem Amt bin, ja, da werde ich mich immer anders verhalten, weil die Bühne oder ja, da sind dann die sozusagen Schausteller und die haben alle unterschiedliche Rollen. Und wenn ich mir bewusst bin, was für eine Rolle ich habe, dann fühle ich mich sicher. Und da wäre sozusagen das, was wir arbeiten in der Therapie, zu wissen, wo kann ich welche Rollen oder wie viele habe ich überhaupt, kenne ich meine Rollen, wie tue ich mir in den Rollen. Und jetzt, um das, was ich zuerst gesagt habe, nochmal hinzukommen, vielleicht bin ich immer in der gleichen Rolle geblieben. Ja? Als Sohn bin ich immer sehr angepasst und brav gewesen. Aber das passt jetzt irgendwie nicht mehr. Wenn ich 13, 14 bin, dann gibt es halt eine Rebellion. Und das ist auch von der Natur so gewollt. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Übertreibe ich und zerstöre ich alles oder kann ich das so ein Stückchen so regulieren, dass es im Familienverband geht und gleichzeitig kann ich aber auch nicht mehr so sein wie früher. Das heißt, dieses Rollenmodell und Bühnenmodell ist ganz wichtig bei uns und wir gehen davon aus, dass wenn man verschiedene Rollen spielen kann, dass man sich auch, dass man dann glücklicher ist. Ja? Also ich habe nicht nur eine Handlungsalternative, sondern ich kann auch manchmal ein bisschen ruhiger sein, manchmal ein bisschen lauter sein, manchmal traue ich mich mehr, manchmal halte ich mich auch ein Stück zurück. Und aus diesem Mix heraus ist es meine Persönlichkeit, die da sehr abgerundet ist. Und ja, das wäre das Ziel. Und dieses, wenn du fragst, wie die Therapie ausschaut, wäre es dann, zuerst besprechen wir was im ersten Teil. Das ist sozusagen, wie geht's gerade, wie war die letzte Woche, was ist gut gelaufen, was vielleicht weniger. Und dann würde ich fragen, was wir uns heute anschauen können im Speziellen. Und dann könnten wir dann unsere Methode wählen, aufgrund derer wir dann miteinander das genau uns anschauen. Das ist sehr handlungsorientiert bei uns. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, nicht nur das Reden. Und das wird man dann im Hauptteil machen. Und wenn wir das besprochen haben, wenn wir da genauer hingeschaut haben, gibt es zum Schluss nochmal einen Teil, da geht es darum, na, was habe ich jetzt daraus gelernt? Verstehe ich das überhaupt oder was habe ich da verstanden? Und dann kann man noch weitergehen und sagen, ja, wie könnte das ausschauen in der Realität? Was könnte ich da machen? Könnte ich da was verändern? Das wäre sozusagen das Transformieren in die Realität. Also wir besprechen was in unserem Raum und wichtig ist ja natürlich nicht nur, dass wir was beredet haben, sondern was im Realen dann rauskommt. Ne? Ich möchte auch, dass die Kinder und Jugendlichen da auch was verändern können und wir können uns auch in diesen vier Wänden vieles ausmalen, was auch manchmal gut tut, ja, träumen oder ja, solche Dinge sind ganz wichtig und dann geht es aber wieder darum, was kann ich konkret wirklich verändern und wie kann ich da sozusagen in der Situation etwas verändern und wir müssen da immer von kleinen Schritten bitte ausgehen. Das Wichtige ist, dass wir nicht immer uns überfordern. Also, ich habe das oft beobachtet, dass man sich sehr gerne überfordert und gerade die jungen Menschen, auch heutzutage, ja, in der kurzen Frist geht oft nicht so viel, wie wir denken, aber wenn man dranbleibt und längerfristig ein Stückchen das beibehält, dann kann man oft ganz gut und viel verändern.
Und auch die kleinen Erfolge feiern.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Genau.
Damit man es bewusst hat.
Mhm. Genau. Also wir haben jetzt schon gelernt, es gibt unterschiedliche Richtungen. Also bei dir läuft das eher auch ein bisschen aktiv ab und ich habe gelernt, dass es nicht nur Reden ist sozusagen, sondern man tut in der Therapie auch was. Gibt es neben deiner Richtung, welche Richtungen gibt es denn sonst noch so klassisch, wenn du ein paar aufzählst?
Ja, da gibt es ganz viele Richtungen. Es gibt eine systemische Richtung. Die Familientherapie-Richtung, aus der ist es herausgekommen, da gibt es die analytischen, die sozusagen mehr in die Vergangenheit gehen und graben, vom Freud ausgehend. Dann gibt es gruppenanalytische auch, also das weitergefasst. Dann gibt es verhaltenstherapeutische Richtungen, also die gehen mehr in das, ja, was kann ich an Handlungen neu machen oder welche gibt es da? Und da wird man eher so in eine Art Training auch in die Richtung weitergehen. Und was fällt mir jetzt noch ad hoc ein? Also es gibt so viele. Es gibt eine mit Bildern arbeitenden, die Katatymen-Imaginationsübungen machen. Also da zeichnet man, malt man und redet dann darüber und schaut, ja, welche Assoziationen man hat und wie man da gewisse Konfliktsituationen oder Probleme auch anders sehen kann.
Ein Punkt, auf den wir jetzt noch nicht eingegangen sind im Detail. Du hast gesagt, es geht bei Therapie um eine Verhaltensveränderung und dass das ein sehr langer Prozess ist. Wie lange dauert denn eine Therapie im Schnitt oder mit was sollte man rechnen, wenn man eine Therapie beginnt?
Ja, das ist eine gute Frage und gleichzeitig auch nicht so leicht zu beantworten. Es ist, wenn es um ein konkretes Thema geht, könnte man auch eine kurze Kurztherapie machen. Nicht? Also wenn es darum geht, auch ein Krisenfall vielleicht. Nicht? Das ist ja für viele auch vor allem, das haben wir in der Pandemie jetzt gesehen, also diese Abschiede zu nehmen oder Verluste zu ertragen, das kann ja auch einen oft aus der Bahn werfen. Und da ist es ganz wichtig, dass man das ein Stück auch einordnen kann, weil man kann dann ja eine, wir würden sagen, eine Anpassungsleistung erbringen müssen. Nicht? Wenn ich jetzt jemand wegfällt und dann vielleicht noch wer und dann sterben Leute oder wie in der Pandemie war, ja, wir haben jetzt nicht in die Schule gehen können oder wir haben dann unsere Freunde nicht gesehen oder die Jugendlichen haben nicht das machen können. Das heißt, da ist ganz viel, was wegfällt. Und da ist es dann eine Möglichkeit, dass man in einer kürzeren Zeit vielleicht mit einer Therapie auch gut sozusagen dann zum Ziel kommt. Ja. Da geht es darum, dass man die Trauer vielleicht anspricht, da geht es darum, dass man dieses Vakuum füllt, dass man auch keine Orientierung hat, dass man ein Stück im, ja, quasi wie im luftleeren Raum wäre und dann ist es natürlich schwierig. Keine Orientierung zu haben, das macht was mit uns Menschen, da wären wir, ja, kriegen wir Angst. Das wäre das eine, das wäre eher kurzfristig auch möglich. Grundsätzlich denke ich mir, oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass natürlich, wenn man in eine Therapie geht, ist ein Leidensdruck da. Und der ist ja schon über eine längere Zeit entstanden. Und insofern kann man schon sagen, dass das nicht ganz schnell auch weggehen wird. Ja, das heißt, wenn es durch dieses Verhaltensmuster aus der Jugend, aus der Kindheit jetzt immer mehr zu Problemen kommt, werden wir auch ein Stück brauchen. Und das kann sein ein Jahr. Also ich sage, so ein halbes Jahr bis Jahr ist mal eine Grunddauer, die schon einzuberechnen ist, wenn es einem ja mit ein paar Schulproblemen oder im Sozialen Schwierigkeiten man hat, dass man eine Begleitung hat über eine längere Zeit. Weil es ist ja so, wenn ich eine Veränderung einleite, ist das schon gut, nur muss sie erhalten. Ja? Also ich kann ja nicht sagen, jetzt haben wir es geschafft, okay, du machst das jetzt anders, aber ich muss ja Rückschläge aushalten können und ich muss dann wieder sozusagen das Vertrauen haben, okay, das war jetzt nicht und so wird ist Entwicklung immer, oder wir würden von einem Prozess reden, der kann nicht immer sofort sich ändern, sondern ich muss ja das langfristig sehen und manchmal gibt es dann einen Rückschritt und der ist aber auch okay und da werden wir keine Panik haben, gerade im Gegenteil, dadurch, dass es Rückschritte gibt und wir die meistern, kriegen wir ja noch mehr Vertrauen und das ist ja das Wichtige. Also es sind ja ganz oft die Fragen nach Selbstvertrauen bei den Jugendlichen und die kommen aus dem heraus, dass man auch aushält, dass manches nicht so gut geht. Also wenn ich jetzt das zusammenfassen kann, dauert es schon sicher einige Zeit, dass man in Therapie auch etwas erarbeitet und gleichzeitig schaut, dass es auch hält. Und dann, wenn es wirklich hält, dann hat man die Ruhe und dann kann man sagen, okay, jetzt können wir die Therapie beenden.
Wie weiß man das? Sagt man auch einfach, ich bin fertig?
Ja, nein, das spürt man schon. Das Schöne ist an meiner Arbeit, ja, man spürt ganz viel. Und das ist ja auch das, worauf wir hinaus wollen, dass die Leute oder die Kinder und die Jugendlichen, aber auch die Älteren, mehr in ihr Gespür kommen. Und man, das merke ich in der Therapie, wenn die Themen ausgehen, wenn wir nicht mehr wirklich was zu bereden haben, dann berede ich mit dem Jugendlichen, dann, wie geht's dir jetzt eigentlich? Oder hast du noch was zum Bereden? Und dann sagen die ganz oft, ja, er kommt gern her oder ja, es passt, aber eigentlich passt draußen eh auch und dann sage ich, ja, ich gehe auch nicht zum Arzt, wenn ich keine Probleme habe. Insofern kann man dann sagen, gut, haben wir geschaut, dass vielleicht die nächste Schule, wo er jetzt hingekommen ist, das war eine Hürde noch oder eine Angst, dass es da gut läuft und wenn das da irgendwie abgesichert ist, dann machen wir uns das aus und dann sagen wir zu Weihnachten oder irgendwie im zweiten Semester passt dann, weil es ist alles geschafft und dort ist er gut gelandet und das wären dann so kleine Ziele, wenn man merkt, dass es eigentlich schon ganz gut geht.
Eine Therapie dauert meistens recht lange, also im Regelfall etwas länger, aber ist auch kostspielig und nicht für jeden und jede leistbar. Welche Veränderung braucht es denn deiner Meinung nach im System, um Psychotherapie niederschwelliger zu machen und für mehr Menschen zugänglich?
So, ja, dann fange ich mal an. Ich möchte nachher darauf noch kommen, ob überhaupt die Therapie dann immer das Wichtige wäre oder ob es da nicht noch was anderes gibt, weil das finde ich schon auch wichtig und spannend. Aber jetzt mal zur Therapie, wenn du gefragt hast mit Zugänglichkeit oder was da verbessert werden kann. Also grundsätzlich denke ich mal, ist es sicher die Frage der Finanzierung. Die finde ich immer noch recht ausbaufähig. Also wenn man die Medizin denken, ist halt in der Psychotherapie oder an den inneren Leiden, da ist schon weniger da an Unterstützung durch Kassen. Also wenn das auch ein Stückel geändert wird, ist das sicher was sehr Positives. Und ich finde es auch eigentlich ganz normal, weil ja, das, wenn ich zum Arzt gehe, wird das bezahlt. Also warum eigentlich nicht dann, wenn man in eine Therapie geht? Gerade im Jugendbereich so, ja, wenn sich die Jugendlichen dann von ihren Eltern lösen im Autonomieprozess, ist es noch ein Stück wichtiger eigentlich, wenn das nichts kosten würde, weil so müssten die Eltern das zahlen und dann geht es ja aber auch um diese Loslösung und dann ein Stück weit, wo da ja Konflikte herrschen und das macht dann auch immer was mit den Jugendlichen, wenn dann die Eltern doch dafür zahlen, also da würde ich sehr begrüßen und das denke ich, wäre auch ein guter Effekt. Das Zweite ist vielleicht auch, dass es so Clearingstellen gibt, also wo man sich hinwenden kann, wo man schildern kann, was man für ein Thema, Problem hat und vielleicht dann auch vielleicht die richtige Adresse bekommt, wenn man da auch nicht genau weiß, was man da eigentlich tun kann. Und vielleicht ist da nicht immer Therapie, sondern gibt es da halt auch eine Kurzberatung. Dazu gibt es aber auch viele Rad auf Draht oder andere, die Informationen anbieten, wenn man telefonisch sich da auch erkundigen mag. Aber so Clearingstellen grundsätzlich wären schon auch ein großer Fortschritt. einen zweiten Teil, was ich jetzt zuerst noch gesagt habe, die Frage ist ja, ob man immer nur Therapie braucht, und das würde ich ja gar nicht so befürworten, obwohl ich ja Therapeut bin. Aber ich denke mal, da gibt es immer noch genug zu tun. Aber ich glaube auch, dass viel halt verschuldet ist durch eine Umwelt, die oft nicht die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen so im Fokus hat, also so drauf schaut. Ja. Also wenn ich dann Schulen sehe, wie wenig Sportunterricht zum Beispiel es gibt oder auch wie wenig Möglichkeiten und was die Jugendlichen da an körperlichen, ja, ob es das Raufen ist oder manchmal auch herumlaufen. Also man darf schon, es ist sehr limitiert. Und es ist oftmals ganz, ganz, ja, mit Strafen und anderen Dingen sanktioniert, was, wenn man was anstellt. Und da, glaube ich, ist das für viele echt schwer. Und da ist natürlich schon, also da ist man dann schnell mal in der Ecke, dass man halt wieder auffällig ist. Und über die Auffälligkeit kriegt man dann wieder Wirkung. Und das ist leider Gottes eine Wirkung, die halt nicht sehr förderlich ist. Nicht? Aber das Problem ist, dass wir Menschen immer wirken wollen. Das erkläre ich dann den Jugendlichen nicht, also dass sie schauen müssen, dass sie woanders wirken können oder auf eine andere Art und Weise, weil über das Negative ist leider Gottes halt für die Zukunft, verbaut man sich oft viel. Ja, und das ist halt dann das Thema, also da finde ich, kann man noch viel machen, wie man vielleicht, ja, Aggressionsabbau oder Möglichkeiten, wo die Jugendlichen einfach ihren ganzen Körper spüren können, wo sie mehr Abenteuer, mehr, ja, Dinge erleben, wodurch sie ein bisschen, ja, innerlich auch sich mehr, ja, ihre... Einerseits die Gefühle, die Sicherheit kriegen, körperlich und emotional, und gleichzeitig dadurch auch mit, vielleicht mit anderen etwas erleben können. Und da wird sich viel auch verbessern. Ja, ist aber schwierig in einer Welt, wo, ja, viel Stress herrscht und die Erwachsenen auch schon sehr viel mit Druck und in der Arbeitswelt zu tun haben und für die Jugendlichen dann oft nicht so der Platz ist.
Also du sprichst eben das an, dass man präventiv schon recht viel auch machen kann, damit es gar nicht so weit kommt, dass man in Therapie muss, obwohl man da auch sehr, sehr viel über sich wahrscheinlich lernt. Zum Abschluss würde ich dich noch gerne fragen, für all jene, die Ängste haben, weil wir haben schon zu Beginn gesprochen darüber, dass Therapie etwas ist, wo man jetzt vielleicht nicht so gerne sagt, ich gehe zum Therapeuten, oder vielleicht irgendwelche Ängste, Vorbehalte hat. Wir hoffen natürlich, dass durch dieses Gespräch ein paar abgebaut worden sind. Was würdest du den Jugendlichen raten?
Ja, wie gesagt, also grundsätzlich, wenn sie was schon über längere Zeit beschäftigt, ich finde, man soll sich immer Hilfe holen. Das würde ich mal grundsätzlich sagen. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Kinder bekommen habe, habe ich da auch einen Schalter umgelegt. Ich warte nicht mehr lange, wenn mir irgendwas wehtut, und ich gehe einfach zum Arzt. Ja, also das habe ich mir angewöhnt. Und dieses Gefühl, das hat, also für mich selber hatte ich vorher weniger, aber in dem Moment, wo ich für wen da war. Und insofern würde ich das auch allen raten. Und wenn es mir nicht gut geht, natürlich kann man zeitlang auch was durchhalten, das ist ja auch wichtig, und nicht sofort, aber ja, ich denke mal ein paar Wochen oder wenn es sogar ein Monat ist, dann hole ich mir Hilfe. Hilfe holen ist eine der wichtigsten Dinge, die man im Leben tun kann, um, ja, für sich selber zu sorgen und noch weiterzukommen. Das heißt, das ist das eine. Das andere, die Therapeuten sind gut ausgebildet, die sind nicht jemand, der einem dann irgendwie sagt, was man besser oder schlecht macht. Dazu sind wir, haben wir eine lange Schulung hinter uns, also wir sind sehr wertschätzend, wohlwollend, und wir wollen, oder das Ziel ist immer, dass man das den Jugendlichen fördert. Also insofern sind die Ängste verständlich einerseits, wenn man was nicht kennt, aber die kann ich allen nehmen. Also der Therapeut, ich bin immer auf der Seite des Jugendlichen, das ist so. Und ich unterstütze alle die Dinge, die sie wollen, und gleichzeitig bin ich aber auch da, um ihnen zu sagen, wo Grenzen sind oder weil ich auch in der Welt lebe. Also diese Sachen, die sind mir wichtig. In der Therapie passiert nie was gegen den Willen desjenigen ist, der dort ist. Das heißt, das wird immer als unterstützend. Also wir arbeiten immer dahingehend, dass wir das Kind unterstützen, den Jugendlichen, und ich arbeite auch nicht gegen das Familiensystem. Also ich muss das immer klar im Auge haben. Ja? Ich werde sagen, wie kann es dir besser gehen, aber wenn es in der Familie so läuft, dann kann ich ja nicht sagen, geh aus der Familie raus, das tue ich nicht. Also ich bin da immer im Ganzen denkend, und das heißt, ja, abschätzen, nicht, was kannst du für Möglichkeiten haben, wie kannst du dir was rausholen, dass dir besser geht, und gleichzeitig kann das ganze System so bleiben. Ja, und in der Zukunft, wenn das eigenständige Leben dann ansteht und die Jugendlichen dann erwachsen werden, dann haben sie die Möglichkeit, dass sie ihr eigenes Leben gestalten und ihre eigenen Möglichkeiten haben. Und darum geht es auch irgendwie als Bild, dass man das mitnimmt und dorthin sozusagen sich auch orientiert. Und das wären die Dinge, die ich den Jugendlichen sagen würde, dass es immer eine gute Möglichkeit ist, dass man für sein Leben was Besseres auch sich vorstellen kann, machen kann, wenn man mal ausprobiert, auch diese Art der Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ja, danke Dieter für das Gespräch. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen und wir konnten euch ein paar Ängste nehmen beziehungsweise einfach mal erzählen, wie so eine Therapie abläuft in der Praxis. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.